Heute zu Gast der Gersche, kaufmännische Geschäftsführer des FC Erzgebirge Aue, Olaf Albrecht.
Ja, ich habe das Glück, bin dann in die Wende reingekommen, hatte dadurch eine Wertzeitverkürzung, war nur 15 Monate dort, hatte auch das Glück, über ein paar Kontakte im Sport dort in einer Art Sportkompanie zu landen, habe dort nochmal dann ein Jahr oder gute 15 Monate DDR-Liga geboxt. Da waren dann auch solche, ich sag mal, späteren Profis wie die Mai-Brüder, wie Axel Schulz noch mit dabei, die damals über die ASK Frankfurt oder ich sag mal die ASG Halle mit unterstützt haben bei verschiedenen Kämpfen. Und ja, da hat mir praktisch mein Talent von früher und vielleicht auch mal ein bisschen Schlitzohrigkeit dann auch geholfen, da die NVA so weit hinter mich bringen zu lassen, dass ich von 450 Tagen Dienstzeit doch auch 200 wieder zu Hause sein durfte.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, heute gibt es mal einen etwas längeren Podcast mit einem außergewöhnlichen Gast, der mit seinen 57 Jahren so einiges zu erzählen und erlebt hat. Olaf Albrecht war zu DDR-Zeiten Leistungssportler im Boxen. Er spricht über diese Zeit. Hier zeigt sich schon im Gespräch sein persönlicher Charakter. Er ist ein Mann, auf dessen Wort man sich noch verlassen kann, den man auf alle Fälle ernst nehmen sollte, nicht nur wegen seiner Boxsporterfahrung. Dem Sport ist er sein ganzes Berufsleben treu geblieben. 30 Jahre führt er als Präsident den SSV Gera. Interessant ist der Wechsel, wie er vom Boxsport hin zum Radsport gekommen ist. Viel zu kurz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb wünsche ich mir Teil 2 mit Olaf. Zu kurz in dem Podcast kam seine Arbeit als kaufmännischer Geschäftsführer beim FC Erzgebirge Aue. Wir haben natürlich drüber gesprochen, jedoch habe ich eigentlich zu wenig Learnings von ihm abgefragt, denn davon hat Olaf, so glaube ich, einige, die uns natürlich hätte er mitgeben können. Aber wie gesagt, haben wir dann vielleicht im Teil 2 nochmal Zeit dazu. Ein tolles Gespräch mit einem aufrichtigen Gerschen, der als Hobbygärtner vielleicht den gepflegtesten Rasen unserer Stadt besitzt. Freut euch auf 50 Minuten. Gersche Sportpower mit Olaf Albrecht. Auf geht's. Ja, lieber Olaf, vielen Dank für deinen Besuch hier im Fischerdorf beim Gera Stadtgeflüster.
Ja, einen herzlichen guten Tag, Mike. Bin froh, dass ich hier sein darf heute.
Erzähl doch mal all diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht so kennen, obwohl dich eigentlich sehr viele, glaube ich, kennen, auch von früher durch den Leistungssport. Sag doch mal ganz kurz, bist du Gerscher? Kommst du hier aus Gera? Wohnst du in Gera? Bist du verheiratet, Familie, Kinder, Schulbildung? Hau mal raus, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Bevor wir dann auf Wismut Aue eingehen, ist ja eigentlich falsch.
Ja, ich kürze das mal ein bisschen ein, weil ich glaube, der ein oder andere, der mich schon mal gesehen hat, musste sich schon mal meine gesamte Leier anhören, weil man tauscht sich gern aus. Ich bin schon ein sehr aufgeschlossener, geselliger Typ, immer mit einem Blick nach vorn. Lebe seit 1981 in Gera. Geboren bin ich ein bisschen früher, bin heute 57 Jahre jung und bin durch den Sport hierher gekommen und immer hier in der Region geblieben und fühle mich als Gera und geboren bin ich auch nur 15 Kilometer Luftlinie von hier, aber damals noch in einem anderen Bundesland. Ich bin in der Nähe von Zeitz geboren, in Kaina mit AY, seinerzeit noch gut bekannt, weil es ein wunderschönes Waldbad gab, in einer kleinen 500-Seelen-Gemeinde und ein Studio-Kino. Das war zu Zeiten vor der Wende schon recht modern für so einen kleinen Ort.
Und was hast du damals so gelernt? Du warst nochmal, wann warst du in Gera?
Seit 81.
Und dich hat aber der Sport hierher getrieben, oder?
Genau.
Also man hat dich in Kaina, hat man gesehen, wie du mit den Fäusten umgehst und dann hat er gesagt, das ist ein super Typ, den muss man zum Sportclub holen, oder was? Ja,
so ganz so früh hat es noch nicht begonnen. Also bin, wie gesagt, 67 in Kaina geboren. Meine Mutter, meine Familie ist damals dann umgezogen in Richtung Ronneburg. Das war 1972. Und ja, damals noch im Kindergarten 74 eingeschult worden. Und mein erster Sportverein, den ich dann besucht habe, das war eine wegweisende Richtung für mich in meinem Leben, war die BSG Wismut Ronneburg. Ja, und da habe ich dann mal gar nicht gleich die Fäuste fliegen lassen. Das war noch so typisch DDR-Sichtung. Trainer sind zum Sportunterricht gekommen und ja, da hatte ich wahrscheinlich koordinativ einigermaßen guten Eindruck gemacht und ja, da hat man mich angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal ein Training zu besuchen und das habe ich dann gemacht. Zu der Zeit ja, mit vielen Interessen begleitet. Man hat Fußball gespielt in einem anderen Verein, man hat geboxt bei der BSG Wismut Ronneburg und dann hat man noch, was weiß ich, die Arbeitsgemeinschaft Luftgewehrschießen besucht und im Chorus mal auch noch gewesen.
GSD war mal
ja
auch noch.
Ja, das war noch ein bisschen zu jung für die GSD. Das war noch, ich glaube, das hieß damals Arbeitsgemeinschaft junge Soldaten. Ob das dann schon einen politischen Drill hatte, das wusste ich damals nicht. Hab's auch nicht so aufgenommen, hab's einfach gern gemacht, war vielseitig und bin dann irgendwann im Boxsport hängen geblieben.
Also Ronneburg, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das war wohl die Katerschmiede dann für die BSG Wismut Gera.
Ja, oder? Also nicht nur dieser eine Verein. Es gab ja viele Trainingszentren. Das war ja ein organisiertes Sportsystem, wo man schon talentierte junge Sportlerinnen und Sportler, egal in welchen Sportarten, Stück ja gecastet hat, würde man heute sagen, oder damals hieß es noch gesichtet. Und dann hat man da bestimmte Altersgruppen fokussiert. Dann war es Altersklasse 10 bis 13. Und in meiner Sportart, dann im Boxsport, hieß es dann, wenn du ein Talent warst und Lust hattest, den Weg mitzugehen und deine Eltern auch noch zugestimmt haben, weil das war dann nochmal für die meisten mit einem Wohnortwechsel verbunden, dann konnte man auch zur Kinder- und Jugendsportschule delegiert werden, hieß das damals. Da haben auch Übungsleiter, Trainer eine kleine Motivation bekommen. Das Thema Zielvereinbarung ist praktisch nichts Neues, was zur Wende eingeführt wurde. Das kannte man auch früher schon. Wie motiviert man Menschen, ich sag's mal, einen Schritt nach vorn zu gehen? Und das war ja für mich dann auch mein Weg. Hab das angenommen, die Aufgabe. Der damalige Übungsleiter, Trainer Johannes Fuhrmann, Alfred Wöckel, das waren einfach ja Menschen, die mich ein Stück positiv beeindruckt haben. Und ja, da habe ich dann angefangen, die Woche 2-3 Mal zu trainieren. Habe mich dann über Freundschaftskämpfe, das war so Vorboxen nannte man das, und dann auch später über offene Wettkämpfe darin wohlgefühlt und bin den Weg gegangen und habe dann 1981 den Weg nach Gera gewählt ins Internat der Kinder- und Jugendsportschule der SG Wismut Gera.
Warte ganz kurz, wo war denn das Internat? Also wir Schwimmer durften ja noch nach Hause gehen. 18. POS wart ihr?
Ja, anfänglich war es die 18. POS, zu meiner Zeit war dann schon die 7. POS
dabei. Also für alle jungen Hörer, die 18. POS, ja, das war die Sportschule, in der die Turnerinnen, die Boxer, die Radsportler, Gera war ja eine Sportstadt par excellence. Dort war ja alles vertreten, auch Fußballer, die waren jetzt nicht so gut, muss ich sagen.
Ja, das war ja die Pandorf-Schule.
Die Radsportler natürlich auch alle, aber die Schule ist ja heute weggerissen, da ist ja heute der Bugapark.
Ja, heute ist ein Stück Bugapark und ich glaube, diese schönen Häuser, die da jetzt stehen, davon saniert, da gab es früher mal eine Brücke, die über diese Straße geführt hat und da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Da gab es noch die Pandorf-Halle, das war noch ein großer Festplatz nebenan, den man dann auch zu Pressefesten, glaube ich, auch mitgenutzt hat oder anderen Veranstaltungen. Aber im Wesentlichen, ja, weil wir jetzt gerade beim Sport waren, ja, war es dann so. Ne? Es war viel konzentriert, hat Sport stattgefunden. Viele Sportler haben sich in Schulen gesehen. Da war die 18. POS sicherlich auch immer ein schöner Treffpunkt. Wir sind dann teilweise dann aber in die 7. POS dann, ich sag mal, versetzt, verlegt worden. Was uns aber nicht schlecht getan hat, weil der Weg zum Internat war dann dadurch kürzer. Damals kannte jeder den Keller 68 in Gera, Gagarinstraße 68. Ja. Ja, heute der ein oder andere, ich glaube, hat mal mit dem Ordnungsamt oder Ähnlichem zu tun. Ne? Da muss das vielleicht gar nicht immer so ein guter Besuch gewesen sein. Damals waren es mehrere Etagen voller junger Sportler zwischen 14 und ja, roundabout 19 bis 20 Jahren. Dem Einflügel, wenn man vor der Tür stand, rechts war der gesamte Radsport, die Radsportelite im Nachwuchs platziert und links auf dem linken Flügel Boxen.
Irgendwann kam da ja in Gera dann die Entscheidung, es gibt zwei Sportarten, die sehr stark hofiert wurden. Ne? Das war damals der Boxsport und der Radsport. Wir Schwimmer hatten natürlich unsere Schwimmhalle, aber ich sag mal, mit der BSG Wismut Gera waren wir trotzdem nicht so angesehen wie die ganzen Sportclubs wie Leipzig und Berlin und was da Rostock und so weiter. Aber im Boxsport war das schon so, dass die BSG Wismut Gera eines der Top-Talente, die hatten da, also gute Sportler da. Ne? Vielleicht mit wem hast du da so geboxt damals? Also wer war so in deinem Freundschaftskreis von den Jungs?
Also aufgebaut, wie gesagt, war ja das System so, dass es in jeder Sportart gab es sogenannte Zentren, die über Trainingszentrum wurden die Talente abgegeben. Dann gab es die Clubs, die sich dann darum gekümmert haben, was machen wir denn mit denen zwischen 14 bis, sagen wir, irgendwann erwachsen waren. Ne? Da gab es halt noch ein paar Jahre des Leidens zwischendurch, weil mit jedem Jahrgang wurde natürlich das Sportleben auch ein Stück härter. Nicht nur schöner, es wurde auch härter, weil einfach mehr Intensität dazu kam, mehr Wettbewerb dazu kam und mehr Durchsetzungsvermögen gebraucht wurde für so einen Weg. Und man war noch keine geborene Persönlichkeit. Ne? Ich sage mal, als junger Mensch muss man sich dann schon ein Stück drauf einleben erstmal, was da vor der Brust steht. Und diese Entwicklung, wie man sie dann hier mit Wismut im Umfeld hatte, ja, die Wismut ist dann einer der wesentlichen Trägerbetriebe, hat man das genannt, geworden. Und dann gab es halt Vereine, die, ja, ich sag mal, unterstützt wurden. Und in der BSG Wismut Gera gab es ja auch noch eine Boxabteilung, gab es aber auch Leichtathletik, da gab es Fußball und. Aber der Schwerpunkt Fußball mit Schwerpunkt DDR-Liga mit 1, 2, 3 Ausreißern, wo es mal in Richtung Oberliga ging, in den vielen, vielen Jahren des Wismutsports, war die SG Wismut Gera halt, ja, würde man heute sagen, Champions League,
ja.
Was Radsport und was Fußball angeht.
Und mit
Entschuldigung, Radsport und Boxen angeht.
Jetzt bist du 57, hast du gesagt.
Ja.
So, und ich sag jetzt mal, Uli Kaaten und so, das waren die Jungs, mit denen du geboxt hast. Die waren doch schon älter, oder?
Ja, also war dann halt der Weg. Ne? Ab 18 Jahre ist man in der Männerklasse angekommen und die Männerklasse hat ja auch noch ein paar gehabt, die deutlich älter waren. Mhm. Vielleicht ja zu der Zeit halt ein Uli Kaaten, ein Enrico Richter, aber es gab auch andere Namen wie ein Thomas Schulz, der dann auch mal noch ein Stück Trainer auch als uns begleitet hat, oder die alten Ikonen wie ein Jürgen Fanghedel oder ähnliches, ne, dass er 1982 als Vize-Weltmeister dann ja im Nachgang schnell auf oder sein Ende der Karriere eingeläutet hatte und dann als Trainer mit in das Team reingegangen ist. Das waren so, als junger Mensch mit 10 Jahren da angefangen hat, hat man schon auf diese Persönlichkeiten geschielt. Ne? Das waren unsere Motivatoren, unsere Vorbilder und ja, das war schon ein toller Moment, wenn man dann das erste Mal vom Cheftrainer gesagt bekommt, pass auf, ab nächste Woche, den würde ich beim Rudi Rochel in der Trainingsgruppe, das war derjenige, der damals, ich war 16, für die Männer verantwortlich war und dann gesagt wurde, Mensch, ja, wir sehen für dich hier einen Weg und komm mal mit rein zu den Alten. Ne? Da hast du auf der einen Seite eine Gänsehaut gehabt, weil wahrscheinlich bist du doch ein Talent. Ich weiß, so geht es einem dann. Auf der anderen Seite natürlich ein riesen Respekt. Hoffentlich kriegst du nicht jedes Woche beim Sparring die Jacke voll. Ne? Das waren so die zwei Grundgedanken. Aber es war verbunden mit einer riesen Motivation, ein Teil des Teams sein zu dürfen, was so erfolgreich war mit Europameistern, mit Medaillengewinnern bei Weltmeisterschaften, mit Olympiamedaillengewinnern und das als junger People, das war schon was ganz Besonderes.
Was für Erfolge hast du im Boxsport? DDR-Meister?
Ja, DDR-Meister wäre ich gern mal geworden. Ne? Ich sag mal, gibt es für mich zwei wesentliche Steps. Also ich habe Medaillen gewonnen bei DDR-Meisterschaften im Nachwuchsbereich, mal Silber, mal Bronze, habe aber auch Turniere gewonnen, wo ich sag mal, ja, ein B-Kader der DDR-Nationalmannschaft oder auch ein russischer Meister vor mir stand oder ein polnischer Meister vor mir stand. Habe 205 Kämpfe gemacht, nicht alle verloren und ja, war schon aus meiner Sicht auch ein Talent, aber ich hatte so ein paar Meilensteine in meiner Entwicklung, die, ja, ich glaube, aus meiner Sicht für mich persönlich wichtig waren. Da musste ich für mich Entscheidungen treffen und das habe ich mein Leben lang immer getan. Also nicht andere in die Pflicht genommen, für mich zu entscheiden, sondern eigene Entscheidungen zu treffen. Und da gab es ein bisschen ein politisches Wirrwarr, muss man sagen. Einer meiner Brüder, wir waren eine große Familie, habe noch 10 Geschwister gehabt. Und
10 Geschwister?
10 Geschwister, ja. Und hätte fast sagen können, wir hätten auch eine 11 abbilden können, ne, im Fußball oder sowas. Aber da ist dann so Mitte der 80er Jahre mit dem dritten, vierten Ausreiseantrag die Republik verlassen. Ja, und das hat natürlich ein Stück für mich auch Veränderung bedeutet seiner Zeit. Aber darüber will ich heute nicht philosophieren, weil das ist, ich sag mal, hat mich wiederum nicht so beeindruckt. Ich musste Entscheidungen treffen, die habe ich getroffen. Und die ging auch einher, dass ich dann zum Leistungssport dann im Dezember 1987 zumindest bei der SG Wismut Gera gesagt habe, das macht für mich hier wenig Sinn. Ja, wofür? Das Engagement und der Einsatz war groß. Ja, und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, 87 bei der SG Wismut Gera meinen Dienst zu quittieren. Und als Belohnung hat man mich dann noch schnell 88 im November, heute würde man sagen Bundeswehr, damals war es noch die NVA, eingeladen. Das hat mir damals der jeweilige Kaderleiter noch versprochen. Wenn du das durchziehst, dann sorge ich dafür, dass du eingezogen wirst. Und das habe ich dann auch gemacht, aber das habe ich auch überlebt.
Wie lange warst du denn bei der Armee? Anderthalb oder?
Ja, ich habe das Glück, bin dann in die Wende reingekommen, hatte dadurch eine Wehrzeitverkürzung. War nur 15 Monate dort, hatte auch das Glück, über ein paar Kontakte im Sport dort in einer Art Sportkompanie zu landen. Habe dort nochmal dann ein Jahr oder gute 15 Monate DDR-Liga geboxt. Da waren dann auch solche, ich sag mal, späteren Profis wie die Mai-Brüder, wie Axel Schulz noch mit dabei, die damals über die ASK Frankfurt oder ich sag mal, die ASG Halle mit unterstützt haben bei verschiedenen Kämpfen. Und ja, da hat mir praktisch mein Talent von früher und vielleicht auch mal ein bisschen Schlitzohrigkeit dann auch geholfen, da die NVA so weit hinter mich bringen zu lassen, dass ich von 450 Tagen Dienstzeit doch auch 200 wieder zu Hause sein durfte.
Über Schlitzohrigkeit reden wir gleich noch. Da kommt einiges jetzt auf uns zu jetzt im Gespräch. Hast du so das Gefühl, dass du da in der Jugend damals, wie alt warst du denn da, als du gesagt hast, 88, ich beende jetzt den Boxsport, an der Stelle ist jetzt Schluss?
An der Stelle war ich dann, ja, 88, 87, also 67 geboren, da war ich ein bisschen über 20.
Gut,
im Leistungssport dann aufzuhören.
Im Leistungssport mit 20 aufzuhören ist zu früh.
Ja.
Eindeutig. Hast du da das Gefühl, da ein bisschen betrogen worden zu sein, denn es hätte ja noch was kommen können?
Nee, ich bin nicht betrogen worden, ich habe die Entscheidung getroffen.
Ja, aber trotzdem, du hast sie ja getroffen aufgrund der Familie wahrscheinlich und aufgrund dieser Einstellung auch, die du hast.
Ich habe die Entscheidung rein nur wegen mir persönlich getroffen. Ich sag mal, die Umstände, die zu dieser Entscheidung geführt haben, waren sicherlich nicht mich persönlich betreffend, aber die Entscheidung habe ich getroffen. Mhm. Und da ging es auch für mich damals darum, werde ich ernst genommen? Ist das glaubhaft, was da stattfindet? Und ich habe da eine kleine Diskussion auch mit den damaligen Verantwortlichen gehabt, die mit der sportlichen Ebene überhaupt nichts zu tun hatten. Auf der sportlichen Ebene top und toll über die vielen Jahre da gelebt und mich entwickelt und hatte tolle Verhältnisse zu Trainern. Ich quatsche zwar viel, wie man merkt, aber auf eins kann man sich verlassen, das, was ich sage, mache ich. Das war mein Leben lang so und das wird auch meine Zukunft so begleiten und das war für mich essentiell zu der Zeit. Nimmt man das auch ernst, als es hieß, ich hatte mal, bevor diese Entscheidung kam, dann aufzuhören, zwischendrin natürlich schon mal ein bisschen Kontakt wegen des Ausreiseantrags, mehrfachen Ausreiseantrags meines Bruders, der übrigens 15 Jahre älter ist als ich, und dann sollte ich als 17-Jähriger da anfangen, auf den einzureden, was er tun soll, was er nicht tun soll, obwohl wir eigentlich uns wahrscheinlich im Monat einen Tag mal gesehen haben, weil wir hatten ja gar nicht die Zeit. Ich habe Sport getrieben, der hat damals bei der Wismut gearbeitet im Bergbau, unter Tage war Hauer in der Spitzenbrigade oder ähnliches. Und als es dann aber darum ging, wie man mich, ich sag mal, damit konfrontiert hat, war im Wesentlichen zu sagen, warum wehrst du dich nicht dagegen? Was tust du gegen diesen Ausreiseantrag? Ich sage überhaupt nichts. Ich sage, weil das ist nicht mein Leben, das ist sein Leben. Ich kann ganz gut damit umgehen. Entscheidend war für mich ein Besuch auf dem Gera Hauptbahnhof, weil der hat dann irgendwann mal meinem Bruder den Bescheid bekommen, dass er innerhalb von 48 Stunden die DDR verlassen muss. So, und ich bin auf dem Weg zum Training in eine Panderfalle zwischen der Gagarinstraße und Panderfalle. Wer Gera ist, weiß, dass da 2,5 Kilometer vielleicht zwischendrin liegen, die in guten 20 Minuten absolviert sind, auf dem Rückweg vom Training in die Gagarinstraße zum Bahnhof gelaufen und habe Tschüss gesagt. Wenige Minuten später bin ich dann schon abgefangen worden in unserer Essküche zum Mittagessen, dass ich mich unbedingt mal beim Herrn sowieso melden soll. Und ja, war mir gar nicht so richtig bewusst, hab das gemacht, geh dorthin.
Du hast gar nicht gewusst,
dass ich beobachtet werde.
Aber verabschiedet, das war klar.
Ich wusste, dass er dort abfährt an dem Tag und bin hingegangen und habe Tschüss gesagt. Wusste ja nicht, ob ich ihn wiedersehe. Das war ja noch recht jung, für mich zumindest in der DDR. Und und dann wurde ich halt gefragt, wo ich denn heute Mittag war. Ich bin auf dem Bahnhof vorbeigelaufen, habe mich von meinem Bruder verabschiedet, und was ja für mich eine Selbstverständlichkeit ist, und habe das auch mit einer Selbstverständlichkeit rübergebracht. Und dann nahm jemand meinen Reisepass, klatschte mir den so an die Stirn und sagte mir seinerzeit, also ich werde dafür sorgen, dass du den nie wieder brauchst. Oder sie, damals hat man ja noch gesagt, sie den nie wieder brauchen. Aber auch das hat mich nicht tiefen geschockt. Und da war für mich erstmal klar, jetzt kommt hier ein Break, und ich musste ganz, ganz schnell dann per Auftrag meine Lehre zu Ende bringen. Ich war in der Konstruktion, habe Elektromonteur seinerzeit gelernt.
Ach Quatsch.
Gab es nicht viele Berufe, ja. Wir hatten so Angebote.
Warst du auch in Langberg unten?
Natürlich, natürlich. Ja. Und im Leistungssport ist man Kfz-Schlosser geworden, Elektriker geworden, hat Abitur gemacht oder nur besondere Berufsgruppen wurden da gewählt, denen man da auch seinen Sport leben konnte. Wir hatten aber durch die sportliche Entwicklung dann auch eine Verlängerung in der Lehre. Das heißt, ich habe nicht 2 Jahre Lehrbetrieb gehabt, sondern 3 Jahre Lehrbetrieb gehabt. Und dann hat man mir mit diesem gesamten Zusammenhang auch zu verstehen gegeben, jetzt musst du auch noch deine Lehre fertig absolvieren. Dann habe ich dann gesagt, also passen Sie auf, den Namen erwähne ich nicht, ja sowieso. Ich mache das jetzt und dann mache ich gleich mal 2-3 Monate Pause und mache einfach meine Berufsausbildung fertig, und dann hat jeder das, was er braucht. Ich habe meine Prüfung absolviert, habe die Lehre gut bestanden, und dann kam man wieder auf mich zu und hat mir halt 3 Dinge versprochen. Mach bitte weiter sportlich. Ja, zu der Zeit war Führerschein machen. Ich sitze nicht weit weg jetzt gerade von einer Fahrschule, war zu der Zeit für mich ein Privileg, es schneller absolvieren zu dürfen.
8 Jahre war das
Zeit. Ich habe dann gesagt, okay, für mich wären Grundbedingungen, dass ich weitermache, ich möchte einen Führerschein machen, also ich möchte den absolvieren, ich brauche einen Termin. Ich hätte gern mein BZL, so hieß diese Differenz zwischen Ausbildungsgeld und Facharbeitergeld. Das hat man dann als Leistungssportler, wenn man eine verlängerte Ausbildung hatte, bezahlt bekommen, nachgezahlt haben für die Zeit, wo ich jetzt keinen Sport treiben konnte, diese 3 Monate, wo ich mich nur Ausbildung gemacht habe. Und das Letzte war noch für mich, also zu der Zeit ein Wahnsinnswunsch, 2 Adidas-Einkleidung. Ja, weil das sahst du aus wie ein Guter. Ne? Weil Adidas haben immer gute Leute nur gekriegt.
Ja, und, genau.
Ja, Adidas-Einkleidung habe ich bekommen, das Geld wurde überwiesen und es hat ein paar Monate gedauert, bis ich da
die Frage. Von welchem Zeitraum reden wir da jetzt? Das war
alles 88. Das war noch Zeitraum 86, 87. Und und dann ging es in der Vorbereitung auf eine DDR-Meisterschaft 1987. Und,
Warst du eigentlich genauso ein beschissener Elektriker wie ich?
Ja, ich sag's mal.
Kannst du das heute noch?
Wenn ich es hätte bleiben müssen, würden wir heute mit der Kerze rumlaufen. Also ich muss sagen, wusste viel, viel mehr aus der Physik, wie eigentlich aus meiner Berufsausbildung, weil ich war vielleicht zusammenhängend irgendwo 6 Monate von 3 Jahren da.
Hätten wir zusammen Betrieb dann nach der Wende aufmachen können, dann hätte heute alles gebrannt.
Ja, vielleicht als kaufmännischer Geschäftsführer schon, aber bitte nicht als
Mechaniker. Ja, aber ich auch kaufmännisch, aber dann macht ja keiner die Arbeit. Also wieder zurück zum Sport.
Ja, ernsthaft bleiben war das Thema, ernst genommen werden.
Mhm.
Und dieser Weg dorthin und wieder rein in den Sport nach dieser kurzen Pause hat mir eigentlich mental sehr gut getan. Ich war geistig topfit drauf und zielstrebig auch. Mein Trainer sagte, los, jetzt steig wieder ein und gib Gas. Mhm. Ja, und dann stand das im Zusammenhang mit einem Turnier. Damals war das Turnier in Wittenberg. Das war so ein Anschlusskaderturnier. Ne? Das war international ganz gut besetzt. Dann hatte man schon mal den B-Kader der DDR-Nationalmannschaft mit dabei oder auch andere gute Kadersportler. Und ich war dann gut und gerne gerade mal 20 Jahre alt und wusste, okay, das wird für mich nochmal ein richtiger Gradmesser, wo geht die Reise hin? Und ja, habe das Turnier gewonnen. Für mich selbst schon ein bisschen beeindruckend, aber vielleicht war auch die Pause gut, um mental frisch zu werden. Und habe dann den B-Kader der DDR-Nationalmannschaft geschlagen, den russischen Meister vor der Brust gehabt, in Pole und. Und dann kam es, wenige Wochen später war dann DDR-Meisterschaft, die hat stattgefunden in Schwerin. Und dann Leistungsauftrag mit deiner Vorleistung, du musst ins Finale. So, und dann sind wir ins Trainingslager gefahren nach Zinnowitz. Die Wismut hatte ein paar Betriebswohnheime, konnte man sagen, genau. Städten und auch eine Sportschule. Die haben wir, ich sag mal gerade die Wismut, ein Stück immer auch als Trainingslagervorbereitung für die DDR-Meisterschaften nutzen können. Ja, und da bin ich auch gut motiviert hingefahren, hatte alles bekommen, ne? Hatte tolle Adidas-Einkleidung und habe mein Geld nachgezahlt bekommen und hatte aber den Termin für den Führerschein noch nicht.
Mhm.
Und diese Persönlichkeit, die mir mal gesagt hat, ich brauche meinen Reisepass nie wieder, war dafür verantwortlich, mir zumindest einen Termin zu organisieren, dass ich irgendwann mal eine Fahrerlaubnis machen kann, wie das damals hieß. Ja, und ich habe mir eins vorgenommen, ich werde die DDR-Meisterschaft nur offen ausfechten, wenn ich bis dahin den Termin für meinen Fahrerlaubnis habe.
Ja, und weil für alle jungen Leute, die zuhören, wir haben zum damaligen Zeitpunkt der normale Mensch 8 Jahre auf die Führerscheinausbildung, also auf die Fahrschule warten müssen. Ne? War ja politisch so gewollt, 10 Jahre haben wir ja auch auf den Trabi gewartet.
Genau, und da es dann schon wieder Dezember war, habe ich auch bis dahin schon wieder zusätzliche 8 Monate hinter mir gehabt und immer noch keinen Termin gehabt. Dann bin ich zu meinem Trainer gegangen und habe zu meinem Trainer gesagt, Mensch, wenn ich bis zu meinem ersten Kampf bei dieser Meisterschaft meinen Termin nicht habe, war das mein letzter Kampf, dann fahre ich nach Hause, dann ist für mich die Thematik hier
erledigt.
Für alle mal erledigt.
Klarheit.
Der hat natürlich gedacht, der Kleine hat gerade einen Schuss, macht ja deswegen so ein Pillepalle, so ein Kino auf. Ja, und ich sage wieder, so ein Pillepalle hat mich dazu eher eine Denkweise getrieben, wenn die mich schon wegen dieser Bagatelle nicht ernst nehmen, werden die mich wegen anderer Dinge gleich gar nicht ernst nehmen. Deswegen war das für mich in dem Moment eine Grundsatzentscheidung. Habe das auch nochmal wiederholt und bis zu meinem ersten Kampf keinen Termin genannt bekommen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in einem Kampf von 3 Runden, das waren so 3x3 Minuten, unsere Amateurzeit vielleicht 6, 7 Hände geschlagen, habe aufgepasst, dass ich nicht Kloppe kriege, habe natürlich dann wegen Inaktivität verloren und habe mich dann abends in Barkas gesetzt und habe mich nach Gera fahren lassen und habe damit meine Karriere bei der SG Wismut Gera dann beendet, ja.
Aber da war noch keine Wende, das war dann 87.
Das war genau.
Und so, was hast du dann gemacht?
Dann kam diese Quittung, die wir eingangs dann schon mal hatten, ja, da wurde mir gesagt, dann wenn du das jetzt durchziehst, dann sorge ich dafür, dass du zur NVA eingezogen wirst, das hat man zu Beginn.
Klar.
Ich habe jetzt praktisch mal die Lücke gefüllt, bin dann dorthin gegangen, habe dann DDR-Liga dort nochmal geboxt und habe eine gute Performance noch an den Tag gelegt. Ne? War ja noch jung. Ja, und habe dann nochmal ein Angebot bekommen von einem Verein, damals von der BSG Stahl Henningsdorf in der Nähe von Berlin liegend, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nochmal zu denen zu wechseln, dann nach der Armee. Und dann kam ja aber schon die Wende rein und habe dann noch ein paar Monate dort absolviert, aber jetzt nicht.
Profi-Boxsport nach der Wende, kamen einige deiner Sportkameraden, haben da ja gewechselt?
Ja, also meine Kollegen aus der Trainingsgruppe, jetzt mal nicht direkt in dem Profibereich, aber Enrico Richter und Uli Kahn, die haben damals noch bei Frankfurt, ein bisschen Bundesliga, nicht ein bisschen, ordentlich Bundesliga mitgebracht. gemacht, mal noch ein, zwei Jahre. Aber so aus meinem direkten Umfeld war es dann eher, ich sag mal noch Markus Beyer, den wir ja kennen, ne? Der war ein paar Jahre jünger und ist dann nochmal ein toller Profi geworden. Den haben wir dann natürlich oft, bei seinen Kämpfen, so wie wir es konnten, begleitet und wir hatten dann den guten Teil, wir hatten Entertainment und hatten, auch guten Boxsport zu sehen und waren aber, glaube ich, gar nicht mehr so traurig, dass wir nicht da oben stehen und uns da, die Hütte voll krachen.
So, dann kam die Wende und du bist ja dem Sport treu geblieben. Also dich kennen ja viele als Präsident des Radsportverbandes. Wie kam jetzt diese Thematik? Also warum nicht Boxsport treu bleiben, sondern jetzt eigentlich, also jetzt bist du ja Geschäftsführer des, nicht, dass ich es falsch sage, ich hätte wieder gesagt, BSG BSG Wismut Aue.
FC Erzgebirge Aue.
Da wollen wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden, auch über den Fußballsport. Aber wie kommt das, dass du so ein Boxer, der so aktiv auch war und auch diese Klarheit hat, dann plötzlich so umspringt auf den Radsport und jetzt eigentlich auch mit dem Fußball, oder sagst du, Sport ist Sport, fertig?
Ja, ich sag mal, der eine würde sagen, der ist vielseitig, der nächste könnte vielleicht denken, der ist orientierungslos. Ne? Mhm. So weit geht über eine einzige Einschätzung eine Bandbreite, aber bei mir hat das schon alles seinen Faden gehabt, ne? Weil die Wende kam, vieles hat sich verändert. Vereine, die damals noch Trägerbetriebe hatten, standen auf einmal ohne Trägerbetriebe da. Es drohte eigentlich viel wegzubrechen von dem, wo Sportler, wo ich mich mit dazu zähle, wussten, Mensch, das war für uns eine bedeutende Stütze, so einen Verein zu haben, ne? Der dich und dein Leben eigentlich ein Stück ermöglicht hat. Und dann haben wir ein paar Leute, da haben auch ein paar Radfahrer dazu gehört, ne? Ein paar Boxer auch, die sagen, Mensch, wollen wir jetzt zugucken, wie eigentlich unser Verein so vor sich vergammelt, ja, so kann man es dann schon sagen. Alles Strukturen gingen kaputt, wollen wir das und wollen wir es nicht? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, lasst uns was tun. Ja, und unser Club war mittlerweile dann umgezogen, war dann im ehemaligen Dynamo-Sportobjekt in der Vollersdorfer Straße gelandet und da gab es dann auch ein kleines Internat und eine medizinische Einrichtung. Unser ehemaliger Sportarzt Eckart Felden dort eine Praxis da aufgemacht und dann haben wir gesagt, los, wir gehen mal hin. Mhm. Und ich gehe hin, klopfe dort an eine Bürotür, mache die Bürotür auf und dann sitzt jemand dort drin, der mir doch glatt...
Nicht den Ausweis an die Stirn geklatscht
hat. 4 Jahre vorher den Ausweis an die Stirn geklatscht hat und sagte, guten Tag, was wollen Sie denn hier? Ich sage, das wollte ich Sie gerade fragen, was Sie jetzt hier noch hier
nicht
wollen.
Dein Ernst.
Und dann ging es los. Ja, schauen wir. Ich sage, ja, eigentlich möchten wir den Verein unterstützen, weil wir sehen, dass da vieles nicht mehr so einfach ist und wir mit etwas mehr Geschlossenheit da was aufbauen könnten. Ne? Und dann sagte der mir, Uton hat einen Geldbetrag genannt, also wenn sie mir den hier hinlegen, dann werde ich dafür sorgen, dass sie eine Funktion bekommen. So, und da habe ich dann noch gesagt, erstens habe ich das Geld nicht und zweitens, selbst wenn ich es hätte, solange wie sie hier sitzen, kann ich mich einfach nicht überwinden. das auch das erste Mal in meinem Leben nicht in der Tat umzusetzen, was ich vorher mit Worten realisiert habe.
Absolut, verständlich.
Ja, und dann kam es, in der Nachbartür saß der Radsport und dann habe ich gesagt, du dann gehe ich jetzt zum Radsport und werde dort versuchen, mein Bestes zu geben, um ja diese Sportart, die es einfach auch verdient hat, in eine Perspektive mitzubekommen, mit zu unterstützen. Also nicht ich war für den Weg der nächsten Jahre entscheidend, aber ich wusste, ich kann was dazu beitragen und damit helfen. Ja, und das war eigentlich mein Weg zum Radsport. Und dann war es 1994, wo ich dann ein Stück Fuß gefasst hatte, dort drin mit Gerald Mortag viel zusammengearbeitet habe, der damals schon Trainer war. Viele andere sind Profis geworden, ob das ein Olaf Ludwig war, ein Jens Heppner war, etc. Mich hat an der Sportart zwei Dinge fasziniert. Das war die taktische Vielfalt, die diese Sportart hat. Ja, und dass man trotzdem kein Radrennen alleine gewinnen kann. Und
ich habe dich letztens auf Social Media gesehen mit dem Sven Ole Müller und den Olaf Ludwig. Da bist du da irgendeine Tour mitgefahren, die der Olaf immer, glaube ich, organisiert.
Ja, das ist
die Tour d'Allee, oder?
Die findet auf Rügen statt. Das ist ein bisschen was für...
Also du kannst Boxen und Radfahren kannst du auch.
Also ich sag's mal, Boxen, ich konnte es sicherlich mal besser als heute.
Naja, klar.
Aber als Fahrradfahrer würde ich mich eher als Rennradbesitzer zählen und nicht als fähiger Radfahrer. Also ich kann geradeaus fahren und ich sag's mal, fahre gerne im Jahr vielleicht mal 2000 Kilometer in der Summe dann Rad und davon mal 500 Kilometer knapp in einer Woche, wenn wir mit Freunden aus der Eifel meine Radwoche machen. Aber jetzt als prädestinierter Radfahrer würde ich mich nicht bezeichnen, aber habe dann das Thema Radfahren, ich sag mal, ja, kennen und lieben gelernt, aber eher von der Organisatorin Seite und haben dann, ich glaube, eine ganz gute Entwicklung genommen, seit Mitte der 90er Jahre da ein Stück wieder aufgebaut und haben viel Nachwuchsarbeit geleistet und haben dafür gesorgt, dass unser Verein, der dann nicht mehr SG Wismut Gera hieß, sondern dann umbenannt wurde 1990 in den SSV Gera 1990 e.V., eine gute Entwicklung nehmen konnte. Das war auch ein Teamwerk, das muss man deutlich sagen, aber mit sehr aktiven aus heutiger Sicht muss man Sachen machen, auf mehreren Seiten, die einen sportlich, die anderen organisatorisch, wirtschaftlich, ja, und auch teilweise unternehmerisch. Und da ist es.
Kannst du da ein paar nennen? Also, dass man sagen, was sind so die Macher? Weil wir wollen ja gerne Stadtgeflüster auch die Macher so benennen.
Ja, auf der sportlichen Seite war das damals, also für der Gerald, der das einfach als Trainer begleitet hat, man hat schnell gemerkt, was sind seine Stärken, die konnte man gut nutzen und was sind nicht seine Stärken, organisatorisch war eine Katastrophe. Ne? Aber als Trainer war halt gut, deswegen haben wir gewusst, wo müssen wir ansetzen. Ne? Dann haben wir halt da das Thema Wirtschaft, Sponsoring und was man heute so, ja, ich sag mal, fast abgedroschen hört. Ne? Sponsoring, das ist immer so ein Begriff, ich sag mal, es ist ein Austausch von Leistung. Ja, und dann ist es uns gelungen, ein paar Unternehmer zu begeistern aus Gera und Umfeld, aber auch ein Stück weiter weg unser Projekt, was wir so ein Stück definiert hatten, mit einem Ziel dahinter zu unterstützen. Ne? Und,
Radrennbahn.
Ja, die Radrennbahn, ich sag mal, ja, die ist ja bis heute noch nicht in dem Zustand, wo wir sie haben wollen. Wir sind ein ganzes Stück weiter, auch mit Unterstützung jetzt des Stadtrates gekommen in der Stadt, dass da mal eine klare Position gegeben wurde, ging eher um die letzten 30 Jahre Sport, ne, wo wir immer nachgewiesen haben, mit Titeln, mit Erfolgen, mit jungen Talenten, die aus unserer Stadt herausgekommen sind oder aus dem Stützpunkt herausgekommen sind, dass wir dann eine tolle Arbeit geleistet haben. Und wenn man dann gab es eine Radbundesliga, eine Nachwuchsradbundesliga, ja, die haben wir als Team Köster zu seiner Zeit, ich sag mal, das war so ein Nachwuchsradsportprojekt mit einer sehr aktiven, guten Brauerei in unserer Nachbarschaft, die für sich da auch einen Platz drin gefunden haben, mit dem Konzept mal drüber geredet, haben das Projekt gestartet. Der Geschäftsführer war seinerzeit, ich sag's mal, ja, sehr weitsichtig und hat erkannt, was für ein Potenzial auch unsere Sportstadt, vor allen Dingen der Radsport hier in dieser Stadt hat. Und ja, dann haben wir 9-mal oder von 10-mal die Radbundesliga im Nachwuchsbereich gewonnen. Wir hatten einen schönen Spitznamen, der FC Bayern München, der Radbundesliga.
Echt? Also
das war schon, ja, eine tolle Zeit. Wie gesagt, es hat vieles Gutes funktioniert, viele fleißige Menschen dabei gehabt. Ein bisschen Glück gehörte natürlich auch dazu.
Als Präsident vom SSV kann man natürlich jetzt, glaube ich, nicht leben. Also du hast da nicht solche Einnahmen, dass du sagst, jetzt kann ich da meine Familie ernähren. Also du musstest ja irgendwann auch mal einen beruflichen Weg einschlagen. Machen wir mal die Brücke jetzt zum Fußball. Also Boxen, Radsport und jetzt kommt, glaube ich, die nächste Station, wenn ich es richtig in der Recherche war, der FSV Zwickau als Geschäftsführer, oder?
Ja, ich sag mal, jetzt haben wir ja nur über Hobby gesprochen. Das war nicht eins davon. Das war alles über Ehrenamt. Was
war Elektriker warst du nicht.
Konnte man nicht. Hätte ich nicht durchführen können, um Gottes Willen. Ich habe natürlich auch die viele Zeit, die ich im Ehrenamt verbracht habe, auf einer beruflichen Grundlage leisten müssen, ne? Weil Brot und ein bisschen Wohnraum braucht man ja auch. Also habe dann nach der Wende eine Ausbildung gemacht, angefangen erstmal als Masseur und in der medizinischen Fachschule, bin nach Zwickau gegangen. Meine damalige Freundin war es zu der Zeit noch, da waren wir noch nicht verheiratet, eine Physiotherapie privatisiert, die, ich sag mal, im Zusammenhang auch mit unserem Sportclub stand. Ja, und da war für mich klar, Arbeit brauchst du, Elektriker geht nicht. Dann habe ich da die Ausbildung gemacht und habe dann die praktischen Teil praktisch in der Physiotherapiepraxis gemacht. Ja, das hat sich dann gut entwickelt in der Zusammenarbeit auch mit Medizinern und. In unserer Stadt waren die erste selbstständige Physiotherapie seinerzeit in Gera. Wenige Monate später oder ein Jahr später war dann eine zweite Praxis schon eröffnet und habe dann auch 10 Jahre Qualifikation noch als Sportphysiotherapeut mitgemacht, als Physiotherapeut gearbeitet. Das ging für mich dann bis 2001, habe dann die Praxis abgegeben und bin völlig einen Querschlag in eine ganz andere Branche eingetaucht und habe dann angefangen für die Köster zur Schwarzbierbrauerei als Selbstständiger zu arbeiten und habe dann ja mit einem Übergang 3 Jahre Selbstständigkeit.
Was hast du da gemacht? Also du hast ja jetzt nicht die Leute am Band massiert, sondern...
Nee, ich hatte eine Geschäftsidee, wie man Sponsoring-Projekte, ich sag's mal, verbessern kann, kontrollieren kann, steuern kann, organisieren kann. So wie ich praktisch auch gedacht habe, als es in unserem Verein, ich sag mal, nach der Wende ging, um den wieder ein Stück nach vorn zu bringen. Und das hat der damalige Geschäftsführer kann mal hören wollen, was ich so dabei denke bei der Arbeit in meinem Hobby. War ja ehrenamtlich. Hab mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, daraus eine berufliche Perspektive zu machen.
Okay.
Ja, und dann da war das wieder mal so eine Entscheidung, für mich ein Meilenstein natürlich, zu sagen, Mensch, gehst du das jetzt ein, das Risiko, machst einen völligen Branchenwechsel. Ich fand es total interessant und war wieder mal imponiert, wie als 12-Jähriger, wo ein Trainer mich fragt, oder als 18-Jähriger oder 16-Jähriger, willst du hier bei Männern trainieren? War wieder so ein Moment, wo ich sage, was hast du dir erarbeitet? Dann nimm die Chance einfach an. Und dann habe ich angefangen, als Selbstständiger für Köstritzer zu arbeiten. Ein Jahr später kam dann Wernersgrüner als Brauerei mit dazu. Die wurde gekauft, die Brauerei, von den Eigentümern auch der Köstritzer Schwarzbierbrauerei. War damals Bitburger. Und ja, das hat sich so entwickelt, dass ich dann die nächsten 20 Jahre in einem Braukonzern gearbeitet habe. War auf der Seite, ich sag mal, für Investitionen in regionale Entwicklung, Sponsoring mitverantwortlich. Haben eine tolle Zeit dort erleben können, habe viele, viele, viele Menschen, Projekte kennengelernt, begleiten dürfen, die für mich dann auch wiederum ja auch ein Stück ja Schlüssel auch wieder für eine andere Perspektive war, weil das habe ich dann 2021 mit mehrfachen Vorstandswechsel dann zwischendrin, gab es dann wieder mal eine neue Strategie im Konzern und dann für mich mal gefragt, na, ist das auch deine Strategie? Ne? Und habe das verstanden, was man wollte. Der damalige Gesamtgeschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung hat per Auftrag seiner Gesellschafter unter seines Konzeptes, was er gesehen hat, ja auch die freie Fahrt bekommen für die Umsetzung strukturell und Markenentwicklung dieser Marken. Ne? Da waren ein paar mehr Brauereien noch mit drin, neben Bitburger Köst und so weiter, dann auch noch Licher und Königpilz. So, und Konzernstruktur, ja, und ich habe die verstanden, die Idee, aber habe irgendwie nicht richtig dran geglaubt, ne? Dann für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, Mensch, gehst du dann diesen Weg mit? Kannst du dich genauso dafür einsetzen? Ist das das, was dich treibt? Ne? Und da kommt wieder für mich, ne? Triff alle Entscheidungen selber, dann kannst du dich auch nicht drüber beschweren, dass er richtig oder falsch war. Du hast sie selbst getroffen. Und dann habe ich mich entschieden, die Bitburger Braugruppe dann ja zu verlassen, 21.
Und dann kam da die Zwickauer, oder?
Ja, also in Gera. Aber ne, ich lief über einen Autohof, nicht schmunzeln bei einem Autohaus. Die Marke lasse ich jetzt mal weg, weil ich musste mir ja dann irgendwann, die Zeit des Dienstwagenfahrens war vorbei, musste mir ein neues Auto besorgen, selber eins kaufen, ne, so nach dem Motto. Und schlich da über einen Autohof und auf einmal guckte jemand aus dem Fenster und sagt, Mensch, was machst denn du hier? Ja, ich sag, ich suche nach dem Auto. So, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und derjenige war seinerzeit, ich sag mal, Vorstand beim FSV Zwickau und hat gesagt, Mensch, du suchst ein Auto, hast du vielleicht auch Zeit? Weil wir haben auch einen Pack Arbeit vor der Nase. Ne? Und ja, und dann habe ich da zugehört und habe gesagt, okay, die Branche kennst du, die Arbeit, die ansteht, ist hart, aber auch ein Stück eine Wahnsinnsherausforderung. Ja, und aufgrund dieser handelnden Personen seinerzeit, ne, haben die mich dann ein Stück ja mitgenommen auf die Reise und ja, durfte dann mal ein Jahr beim FSV schon mal arbeiten, ne? Ich sag's mal, die Branche ein Stück näher beschnuppern, die ich eigentlich ein bisschen schon kannte, nur von der anderen Seite, weil wir als Braugruppe natürlich im Fußball schon ein Stück ja, verwurzelt waren, über Bundesligisten, über damals Bitburger, Nationalmannschaftssponsor und wir mit den Marken auch Köstritzer und Wernesgrüner hier vor allen Dingen in Mitteldeutschland ja viele Projekte aufgebaut hatten. Das heißt, man kannte das Thema nur von der anderen Seite.
Heute bist du kaufmännischer Geschäftsführer von
Erzgebirge Aue.
Erzgebirge Aue.
FC Erzgebirge Aue.
Was macht ein kaufmännischer Geschäftsführer? Was ist denn seine Aufgabe? Also ich könnte es mir denken, aber ich will jetzt nur mal so von dir.
Also ich sag mal, in allererster Linie ist es natürlich eine Struktur begleiten. Ne? Was macht der kaufmännische Geschäftsführer? Wie in jedem Unternehmen auch ist das da auch in verschiedene Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Und das eine ist, die einen brauchen Ressourcen und die anderen müssen sie ein Stück mit erarbeiten. Das macht der Sport auf seiner Seite durch seine sportlichen Aktivitäten, aber das reicht ja nicht aus. Ne? Ich sag mal, wir haben ein Internat, wir haben Liegenschaften zu begleiten. Die Grundfläche des Areals Erzgebirgsstadion ist riesig groß. Ne? Das heißt, wir machen nicht nur das Thema Sport, sondern auch Infrastruktur mit. Wir begleiten oder organisieren noch die Arbeit in dem Sport- und Freizeitzentrum. Wenn man jetzt mal nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigte sieht, ist das schon in Größenordnung.
Wie viele Leute?
Ja, bestimmt so mit einem Profikader, mit Trainern, mit Internat, mit Nachwuchszentrum sind das schon mal so 92 bis 95 Leute. Feste Jobs. Dazu kommen natürlich auch noch mal ein paar ja, Minijobs oder kurzfristig Beschäftigte oder Teilzeitbeschäftigte an sich.
Also du sorgst schlichtweg dafür, dass Erzgebirge Aue genug Geld hat.
Ja, das
würde ich. Und guckst auf die Ausgaben.
Das würde ich gern tun. Ne? Ich sag mal, das würde ich gern tun, dass sie genug Geld hätten. Aber ich sag mal, das ist natürlich ein System.
Aber du bist schon verantwortlich dafür, oder nicht?
Ja.
Es gibt einen Vorstand,
ich sag mal, der aus 5 Personen besteht. Ne? Das sind eigentlich die gewählten Vertreter, ich sag mal, des Vereines. Und ich sag mal, als kaufmännischer oder als, wir sind 2 Geschäftsführer. Der eine ist es sportlich, der andere ist es kaufmännisch. Und so sind halt erstmal die Grundsatzaufgaben auch ein Stück verteilt und das Thema kaufmännischer Geschäftsführer heißt praktisch ja, alles andere mit zu organisieren, was neben dem Sport läuft und dann auch noch zusammen in einem Team, was ich sag mal bei uns in der Geschäftsstelle und im Vorstand, da gibt es eine gute Arbeitsaufteilung, jeder arbeitet auch mit, gestemmt werden muss, wir sind ein Betrieb am Ende des Tages.
Kommen die Spieler bei Gehaltserhöhungen und die Fragen, kommen die da zu dir?
Ja, wir machen das ein Stück.
Also nach dem Motto, ich hätte gern mal 200 Euro Prämie mehr, weil ich habe letzte Woche sehr gut gespielt und
und sowas. Gibt es sowas oder muss man sich das so im Profifußball vorstellen oder kommen da eher so schon in der Liga, wo Aue spielt, dann die ich sag jetzt mal, Manager von den Spielern?
Grundsätzlich ist es so, wird so eine Saison natürlich genauso vorbereitet, wie jedes Unternehmen sein Geschäftsjahr vorbereitet auch. Es wird eine Planung geschrieben, man hat eine Vorstellung, man hat ein Konzept, man hat sich mit Gremien committed, mit Aufsichtsräten, mit Vorständen auf einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in der Größe X. Dann macht man da eine Analyse, ne? Wie war das Vorjahresergebnis, was ist gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen und was hat man vor und was man vorhat, diesen Plan, da steht auch immer ein Wert in eine Summe mit drin, einen Aufwand drin. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie viele Einnahmebereiche haben wir, wie kriegt man das Budget, was wir dafür brauchen, um die Ziele zu schaffen, auch gestemmt. Und da gibt es halt klar Kostenpositionen, da gibt es Einnahmepositionen und dann gibt es natürlich aber auch noch dazwischen drin eine Wahrscheinlichkeit des Eintreffens, Risiken. Viel Risikomanagement, was da passieren muss. Und darauf kommt es letzten Endes drauf an. Ne? Ich sag mal, geht der Plan, den man hat, gemeinsam geschmiedet hat, auf und das Sprechen jetzt mal mit Spielern oder Spielerberatern, macht im Wesentlichen, ich sag mal, der Sport, ich sag mal,
die Abteilung. Okay.
Die bauen dann den Kader, weil ich meine, ich glaube, wir alle können sehen, ob da jemand ein Talent ist, ob sich jemand gut bewegt und ob der schnell ist, ob der technisch gut ist. Aber eine Mannschaft bauen, die funktioniert über ein gesamtes Jahr, ist eine Heidenaufgabe.
Aber der Trainer sagt, ja, ich hätte gern den Spieler für die nächste Saison und dann würdest du sagen, würde ich auch gerne haben, könnte man es aber nicht leisten. Also das sind schon so Punkte. Ja. Mit was für Verein hast du denn so auch einen guten Kontakt mit was für Geschäftsführern so, auch aus der Bundesliga?
Ja, ich sag mal, aus der Bundesliga jetzt guten Kontakt. Ja, ich sag mal rein im Job weniger. Mhm. Das ist, hat man ja nicht tagtäglich Kontakt und die dritte Liga ist ja, ich sag mal, vom DFB vermarktet. Die erste und die zweite Liga wird von der DFL vermarktet und so gibt es dann auch Manager-Treffen oder Geschäftsführer-Treffen, je nachdem, wie man es nur bezeichnen möchte. Tagungen, gemeinsame Interessensvertretungen. Es gibt auch Ausschüsse als Vertreter gegenüber den Lizenzgebern oder den Zulassungsgebern. Für uns, ich sag mal, ist es im Wesentlichen so, wir haben ein Ziel. Wir vereinbaren bei uns im Team gemeinsam alle, sagen, Mensch, was ist unser sportliches Ziel? Was brauchen wir dazu für Ressourcen? Und diese Ressourcen, ich sag mal, gibt es dann auch Bandbreiten, die man vereinbart, wo man sagt, Mensch, was passt zu uns? Wir müssen uns ja erstmal einordnen. Wie sehen wir uns als Verein? Und da sind wir im Erzgebirge, ich sag mal, in einer kleinen Region. Ne? Ich sag mal, die Stadt Aue, Bad Schlema, die hat ja mit dieser Eingemeindung, die stattgefunden hat, oder diesen Zusammenschluss, der stattgefunden hat, mal knapp 20.000 Einwohner, der Erzgebirgskreis rund 350.000 Einwohner. Aber was man dort geschafft hat in den letzten 30 Jahren, mehrheitlich zweite Liga zu spielen, ich sag mal, das ist eigentlich unfassbar für so eine Region. Ne? Das hat man nur geschafft, weil man halt auch einen Zusammenhalt in der Region spürt und organisiert. Das ist ein Eigenfakt. Aber das Thema Bundesliga, weil du sagtest, haben wir denen auch mal Kontakt? Ja, den muss man sich dann auch manchmal vielleicht erarbeiten. Ne? Wir hatten das Glück, im Sommer jetzt Borussia Dortmund, ich sag mal, bei uns zu einem Spiel begrüßen zu dürfen. Ne? Ein Bundesligist, Champions League
Teilnehmer,
ein Freundschaftsspiel gemacht. Ne? Ich sag mal, hat natürlich für uns sowohl sportlich als auch wirtschaftlich in einen riesen Punkt setzen können. Ne? Das war wichtig, dass uns das gelungen ist. Und da bedeutet es natürlich auch große Vereine leben von kleinen Vereinen. Ne? Wir brauchen Talente aus einer Regionalliga, aus einer Oberliga oder von anderen Drittligisten oder von Zweitligisten, die Nachwuchs auch mitentwickeln wollen und vielleicht, ich sag mal, wir den Spielminuten geben können, wenn die mal als Leihspieler oder sowas auch zu uns kommen. Aber in dem Moment hat man einen ganz tollen Austausch mit der Vereinsführung von Dortmund auch gehabt und unsere Problemsituation erkannt haben. Open Policy und Ehrlichkeit gehört da einfach auch dazu. Wir haben das alle gehofft, dass das jetzt passiert, weil der Moment war uns wichtig. Wir haben diesen Support auch gebraucht. Ne? Und dass dann einfach auch zueinander gesagt wird, bei Telefonaten allein oder zwei E-Mails hin und her, Problem ist erkannt, wir machen es. Mhm. Das war schon für uns ein toller Moment. Ja, und dann hat man auch mal zu den Verantwortlichen in der Geschäftsführung dann auch natürlich Kontakt bekommen, weil die Entscheidung trifft dort auch die Geschäftsführung. Und am Ende des Tages muss man sagen, mit gleicher Intensität, mit gleicher Offenheit wird dort zusammengearbeitet. Nur im Budget sind vielleicht 1-2-0 hinten mehr dran.
Kannst du was zum Budget sagen? Nur, dass wir mal so eine Größenordnung haben, die du da verwaltest bei Aue?
Das ist ja Verwalten, die wir erarbeiten. Ne? Ich sag mal, Verwalten.
Verwalten ist, nicht, ist ja,
wir, okay, das war, ein, wir, ja, das war ein falscher Begriff. Die müssen wir uns erarbeiten. Ne? Und die Basis dafür sind unsere fast 9.500 Mitglieder, die wir haben im Verein. Ne? Da kommt schon ein Stück was auch zusammen. Ne? Und so arbeiten wir auch. Ne? Im Prinzip haben wir 9.446 Gesellschafter. Ne? Das sind Mitglieder. Wir sind, als Basis sind wir ein Verein und so leben wir das auch. Und wir haben die Ressourcen, die es gilt, um so einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der an diesem Verein einfach dazugehört. Da gibt es einen ideellen Bereich, gibt es auch Zweckbetrieb und da gibt es einen gesamten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ja, den gilt es zu organisieren, wie in jeder anderen Unternehmung auch. Das ist ein Kampf um Ressourcen von jedem Tag. Das ist natürlich viel beeinflusst auch von sportlicher Qualität. Punkte bedeuten Besucher jedes Wochenende.
Bist du bei jedem Spiel dabei?
Also die Heimspiele definitiv alle. Bei Auswärtsspielen fahre ich grundsätzlich nur, wenn es Termine gibt, die direkt auch mit Arbeit bezogen sind, weil am Ende sind das auch Reisekosten, die man dem Betrieb dann einfach spart. Nur zu Fußball gucken, mache ich es nicht.
Machst du nicht. Na gut, okay, das ist eine Einstellungssache. Ja. Eine Frage, die fällt mir da ein. Du hast gerade gesagt, in Aue funktioniert es auch durch den Zusammenhalt der Auer.
Ja.
BSG Wismut Gera, wäre das nie eine Alternative gewesen, den gärischen Fußball durch deine Verbundenheit mit dem Sport in Gera? War das irgendwie nie ein Punkt oder gab es die Gelegenheit einfach nicht?
Ja, also
ich meine, dass Gera jetzt nicht die Möglichkeiten hat, jetzt vielleicht wie Aue, aufgrund auch der Tradition und der Entwicklung. Okay, aber
ich sage mal, man kann nur Dinge vergleichen, die nah beieinander liegen. Ja, alles andere, wenn die Unterschiede zu groß sind, sollte man nicht mit Vergleichen beginnen. Da hat einfach der Fußballsport in Aue eine ganz andere Entwicklung genommen in den letzten 30 Jahren, wie das in Gera war. Na, und jetzt einfach mal zu sagen, dann lasst uns doch dasselbe mal in andere Regionen projizieren, halte ich nicht für besonders chancenreich. Ne? Weil letzten Endes liegt es zwar immer an einzelnen Personen, Ideen zu kreieren, ich sag mal, Machbarkeiten herzustellen und sicherlich auch mit Personen, ich sag mal, Dinge nach vorn zu bringen. Mhm. Aber die Grundsätzlichkeit, ich sag mal, des Profifußballs bedarf natürlich auch einer wirtschaftlichen Größe und die, ja, da gibt es einfach zwischen den Ligen auch riesige Unterschiede und da kann man auch nicht einfach sagen, Mensch, das machen wir jetzt auch so. Ich gehe davon aus, dass der Fußball, auch in Gera, die das hier organisieren, denken, lenken und leiten, sag mal, ich glaube, in den letzten Monaten vor allen Dingen ein paar Fortschritte schon gut gemacht haben. Das wird, ich sag mal, ich glaube, auch von einer jungen Einheit getrieben. Mhm. Finde ich gut.
Ja.
Immer zu sagen, okay.
Kommen die da auch immer auf dich zu? Oder und
also sprechen mal mit dir? Weniger oder? Auf mich zu in Form von so.
Austausch. Einfach mal Austausch. Wie macht ihr das da in Aue und wie können wir das vielleicht in Gera? Aber gut, du sagst ja gerade, Vergleichbarkeit ist schlecht.
Ist nicht wirklich gegeben. Ne? Mhm. Ich sag's mal, natürlich, ich sag mal, so ähnlich wie vielleicht wir heute, jetzt nicht einen Ratschlag geben. Das ist Quatsch. Jeder spricht über das, was er so tut und macht. Und vielleicht nimmt sich der eine oder andere aus den Gesprächen dann auch was raus. Mhm. Ja, aber jetzt einfach mal zu sagen, Mensch, tut jetzt das und das in der und der Richtung, dann hat das Erfolg. Ich glaube, das ist es nicht. Ne? Man muss seinen eigenen Weg dort drin finden. Und die Vergleichbarkeit, ich sag mal, liegt jetzt mal nur in der Sportart. Aber die Entwicklung, ich sag mal, regional, Gera hat ja ein etwas größeres kulturelles und sportliches Angebot. Andere Regionen haben vielleicht das Glück, dass die Quantität nicht ganz so groß ist und sich dadurch die Qualität etwas besser entwickeln kann, weil einfach viel weniger Wettbewerb auch ist, dass die Ressourcen, die dafür gebraucht werden, sind nur einmal da in der Region. Mhm. Ja, und da muss man dann natürlich in der Region auch Entscheidungen treffen, mit welcher Intensität geht man an diese Idee, an dieses Projekt dann ran. Ja, und da ist einfach, ich glaube, Gera gar nicht so schlecht aufgestellt in einer gewissen Vielfältigkeit, ich sag mal, auch da Angebote zu agieren zu können. Ein großes Vereinswesen, aber die Ressourcen, die Region bewegen kann, geht natürlich damit auch in viele Teile.
Mich hatte jetzt nur, als du gesagt hast, in Aue halten die zusammen.
Das haben die hier auch.
Genau, ich wollte gerade sagen, die Gärschen halten auch zusammen. Ja. Also für mich ist das beste Beispiel 2013. 2013, da war egal, ob links, rechts, schwarz, rot, grün, hoch, groß, klein, Frau, Weib, egal. Das war ein Zusammenhalt. Und das nenne ich kommunale Intelligenz.
Wie gesagt, das vergleichbar sind Themen nur, wenn sie wirklich nah beieinander liegen. Dabei bleibe ich auch. Und, wenn es mal Impulse gibt in dieser Region, die einfach sagen, lasst uns einzelne Dinge mal nach vorn bringen, dann ist es uns ja auch gelungen, ich sag mal, mit dem Thema Vereinssport im SSV Gera ja auch die Region zu begeistern. Es gab mehrere privatwirtschaftliche Unternehmen, die das unterstützt haben. Es gab trotzdem auch Förderung, ich sag mal, von Landessportbund oder von Innenministerium, um Trainerstellen mitzufinanzieren oder ähnliches. Also es kommt immer ein Stück darauf an, die Schritte, die man geht, sind diese erfolgreich? Das bedarf nur Zeit. Ne? Und wenn ich was mitgenommen habe, auch, und das immer wieder beim Kindsein und Sportler werden, sich Dinge mal vorzunehmen, die ruhig mal ein paar Jahre weg sein können, wo einem aber klar sein muss, dass man die nicht in Wochen oder Monaten erreicht, sondern dass so ein Weg halt gewisse Etappen hat. Ne? Man wird heute mal so im Projektmanagement von Meilensteinen sprechen oder ähnlichen. Ja, diese Geduld zu haben, zu sagen, Wir müssen Schritte gehen, um auch wirklich Weg zurücklegen zu können. Dessen muss man sich bewusst sein. Ne? Diese Pushs, diese einzelnen Wellen, würde man sagen, nicht besonders nachhaltig. Ne? Die bewegen zwar mal was, aber auf Dauer, ich sag mal, eine wirkliche Verbesserung wird man nur hinkriegen, wenn man auch eine Langfristigkeit damit verbindet. Diese Sportart, wie es der Radsport in Gera hat oder auch der Boxsport in Gera hat, die hat ihre Basis innerhalb von 30, 40, 50 Jahren gelegt. Wir hatten jetzt das Vergnügen, 50 Jahre SG Wismut Gera in 2023 feiern zu können. Unser Club war mal 1973 gegründet worden. Das haben wir dann in Gera ja im Heinrichs gegenüber gut gefeiert. Und das hat dazu geführt, dass auch, das haben auch andere Sportclubs des Boxsports mitbekommen und hatten uns gefragt, Mensch, könnt ihr nicht mal ein Clubtreffen organisieren? Ja, und das haben wir jetzt auch vor wenigen Wochen im September dann in Gera an gleicher Stelle gemacht und haben mal die Clubs, so 6, 7 Stück, die es dann gab in der DDR, mit ein paar Sportlern und Verantwortlichen auch aus der Zeit nach Gera eingeladen. Und dann waren wir auch eine tolle Gemeinschaft. Da sind natürlich Dinge auch mal wieder reflektiert worden, die man über Jahre hinweg schon vergessen hatte. Ne? Und ja, das macht es ein Stück aus, aber das braucht halt auch seine Zeit. Ne? Tradition ist auch mit Langlebigkeit in Verbindung zu sehen und nicht mit einem kurzen Effekt.
Mein lieber Olaf, ich muss jetzt sagen, das war mit eines der längsten Podcasts im Gera Stadtgeflüster ein extrem angenehmes Gespräch, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon wieder Ideen für den Teil 2, den machen wir in jedem Fall, weil da würde ich gerne noch ein bisschen detaillierter auf diese Thematik Fußballprofi und Profisport eingehen. Aber zum Schluss vielleicht unseres Gespräches, hast du noch irgendeinen Wunsch für die Gerschen?
Ja, natürlich habe ich einen Wunsch für die Gerschen. Ich lebe hier. Ja. Also ich fahre jeden Tag zur Arbeit raus.
Und was sind eigentlich noch, pass auf, das müssen wir noch klären. Ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal erwischt an deinem kleinen schönen Haus, wie du da im Garten tätig warst. Ist das dein Hobby? Ist das so dein Ausgleich? Oder sagt deine Frau, du musst?
Die mich da ein Stück kennen, die wissen, dass ich in manchen Dingen ein bisschen impedant bin. Ja, und das ist bei Ordnung und Sauberkeit besonders gegeben. Aber da gehört für mich auch ein Stück Disziplin, Grunddisziplin dazu. Und das sind für mich so drei Punkte oder Werte aus der Historie, die mich immer begleiten. Also wenn du was machst, dann mach's richtig. Mich fragen manche Leute, wo ich den Rollrasen habe. Es ist kein Rollrasen. Da habe ich natürlich jetzt auch gute Greenkeeper, die ich fragen kann, auch in meinem Jobumfeld und sagen kann, Mensch, was soll ich machen, wenn der Maus Moos treibt oder so. Einfach dranbleiben und fleißig sein, das gehört schon ein Stück dazu. Und für mich ist das, ich sag mal, jeden Tag dann auch ein Stück Ablenkung bei anstrengender Arbeit, auch mal an andere Dinge zu denken. Und mein Zuhause, was ich mit einer hohen Arbeitsintensität gar nicht so oft genießen kann. Das ist dann für mich der Moment, wo ich sage, diese Details helfen dir einfach auch da, eine tolle Verbindung zu erhalten. Ne? Und meine Nachbarn und unsere Freunde, ja, hoffentlich, die werden bestimmt sagen, der setzt uns hier unter Druck mit seiner Manie, die er dort fast entwickelt. Ne? Aber für mich ist ja meine Heimat oder mein Zuhause, mein Privatleben, ja, ich sag mal, mache ich an solchen Dingen fest. Da zu sagen, die Stunde, das ist die, da bin ich auch mal ein anderer Mensch, ne? und lenke mich einfach auch mit solchen Sachen von der Arbeit ab und denke auch schon so ein Stück in die Zukunft. Natürlich ist für mich, ich sag mal, Gera mein Lebensmittelpunkt und ich habe noch nie einen Gedanken gehabt, diesen Lebensmittelpunkt zu verändern. Weil mir gefällt es hier, es ist schön. Liegt natürlich auch ein Stück daran, was du selber dazu beitragen kannst oder beitragen willst. Und das hat für mich nicht nur mit Image und Kommunikation zu tun, sondern es hat für mich mit Anpacken zu tun. Ja, und sich über viele Dinge aufregen können alle. Spüren wir gerade in solchen Zeiten sehr intensiv. Ich kann nur sagen, steckt die Hälfte dieser Zeit in eigene Aktivitäten, dann ist uns allen sehr, sehr gut geholfen. Und Ehrenamt, da gibt es so viel Betätigungsfeld, da können wir viel von brauchen und unsere Stadt, ich sag mal, hat sich in vielerlei Dingen, ich sage, für mich auch gut entwickelt, infrastrukturell und lebenswert, Preis-Leistungs-Verhältnisse, Lebenshaltungskosten, wenn man dann mal alles über zusammenzieht, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich in Gera lebe.
Ja, geht mir genauso. Aber noch kurz den Wunsch für Gera?
Was ich mir wünsche, ist ja eine Geschlossenheit, eine Einigkeit, mal festzustellen, dass wir in einer schönen Stadt leben. Und um sie noch besser machen zu können, sollten wir zusammenarbeiten und uns nicht über Ideologien oder zu viele verschiedene andere Adressen definieren. Ne? Heimat ist Heimat und da sollte man auch mal über den Schatten springen können.
Lieber Olaf, danke für das Gespräch. Teil 2 kommt in jedem Fall. Ich wünsche dir alles Gute, bleib vor allen Dingen schön gesund, beste Grüße an die Familie und wir sehen uns öfters mit der Schere in der Hand bei deinem Rasen.
Ja.
Danke, dass du da warst, lieber Olaf. Danke.
Von meiner Seite noch ein herzliches Glück auf. Das kenne ich noch aus unserer Region überall und das hört man jetzt mittlerweile auch noch ganz sehr bis ins Erzgebirge. Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.